Künstlerfragen.
Die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks.
Wir informieren Sie über die soziale Absicherung von Künstlern.
Wir fragen Künstler, die von ihrer Arbeit und ihrem Leben erzählen werden.
Wir fragen aber auch Menschen, die für die Ausbildung und Vermarktung von Künstlern wichtig sind.
Und wir beantworten Fragen von Künstlern, ihre Fragen.
Spannend, unterhaltsam und informativ.
Künstlerfragen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks bei Radio Lora auf 92.4. Mein Name ist Vivian Rathjen und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, die Buchmacherin und derzeitige Präsidentin des Paul Klinger Künstlersozialwerks, Renate Hausdorf. Herzlich willkommen, liebe Renate.
Hallo, herzlichen Gruß, liebe Vivian.
Wir müssen natürlich wieder spezifizieren. Wir sind natürlich nicht hier. Es ist wieder ein Zoom-Interview. Das heißt, ich sitze im schönen Wiesbaden und du sitzt im schönen München. Und wir unterhalten uns eben wieder über den Computer miteinander. Das ändert nichts an der Qualität unseres Gespräches. Es ist nur schön zu wissen, ne, als Zuhörer, dass man weiß, die beiden saßen nicht beieinander. Ja, liebe Renate, wir hatten es schon vorhin ein bisschen angesprochen, also vorhin, bevor die Sendung losging. Es ist der März. Der März ist der Monat, in dem der Tag der Frauen ist. Deswegen machen viele Radiosendungen immer einen Frauenmonat, in dem themenschwerpunktartig eben alles sich um das weibliche Geschlecht dreht in all seinen Facetten. Und da habe ich mir gedacht, nehme ich doch mal dich, weil ich persönlich finde, dass du eine sehr beeindruckende Frau bist. Ich muss auch gestehen, du bist meine Präsidentin, also die, die ich mit dem Paul Klinger Künstlersozialwerk verbinde, weil du bist Präsidentin, seitdem ich hier in dem Verein drin bin und mich dafür engagiere. Ich hatte dich jetzt schon angekündigt als Buchmacherin, das heißt, wir werden uns über diese Facette deines Lebens unterhalten, nämlich in deinem Leben spielen Bücher eine ganz große Rolle. Die Zuhörer können das nicht sehen, ich kann es sehen. In deinem Hintergrund sind sehr viele Regale mit Bücherstapeln drin. Also sprich, es scheint so zu sein, dass Bücher dich auch immer noch begleiten. Darüber werden wir sprechen. Wir werden darüber sprechen, dass du natürlich die Präsidentin des Paul Klinger Künstlersozialwerks bist. Also auch die Frage, wie bist du dazu gekommen, was machst du da eigentlich und solche Sachen. Ich habe aber auch noch eine andere Facette, von der ich persönlich relativ wenig weiß, wo ich aber weiß, dass es in den letzten Jahren für dich zunehmend ein wichtiger Bestandteil geworden ist, und zwar dein Engagement für Flüchtlinge, ja, für Hilfestellung bei der Integration von Leuten, die aus anderen Ländern hierher kommen und hier erstmal in Deutschland Fuß fassen müssen. Ich weiß, dass du dich da sehr engagierst und dann eben zum Beispiel einfach keine Zeit für andere Sachen hast, weil du da deine Flüchtlinge gerade wieder unter die Arme greifst. Es scheint dir sehr viel Spaß zu machen, aber es scheint auch ziemlich anstrengend zu sein. Also diese drei Schwerpunkte werden uns heute begleiten, alles immer im Rahmen unseres Sendemonats Frauen. Und wir starten jetzt einfach mal ganz am Anfang, weil es sich einfach einmal anbietet, am Anfang zu starten. Soweit ich weiß, bist du in Berlin geboren, um genau zu sein, noch in dem Berlin, das geteilt war. Stimmt das?
Nicht so ganz. Ich bin in der Nähe von Uelzen geboren, weil in Salzwedel, das ist war frühere DDR, das war der Grenzbereich zur WDR, DDR und Westdeutschland. Und also damals natürlich nicht, als ich geboren wurde, sondern meine Mutter ist, ich bin ja 1944 geboren, und meine Mutter ist zur Geburt, da Berlin ja ständig bombardiert wurde, zur Geburt zu ihrer Familie nach Salzwedel gegangen, in der Nähe von, eben von, in der Nähe von Uelzen, in der Lüneburger Heide. Und da ist sie mit mir ein Vierteljahr geblieben und dann ist sie aber zurückgegangen und hat bis zum Ende des Krieges mit ihrer Tochter im Keller gesessen.
Das heißt, korrekt müsste man sagen, du bist in Berlin aufgewachsen, ja?
Ja.
Wie war das, in Berlin aufzuwachsen, gerade in der Zeit?
Schön. Sehr schön.
Ja, warum?
Wir Kinder in Berlin haben Berlin nie als was Trauriges empfunden, weil natürlich stand in unserem Hof war ein großer Hügel mit Trümmern. Da wuchsen aber Blümchen drauf und da sind wir raufgeklettert und haben die Blümchen gepflückt. Ich glaube, wenn man in einer Umgebung aufwächst, die man gar nicht anders kennt, dann nimmt man es auch nicht als Sorge oder als Problem wahr.
Hast du Geschwister?
Nein, ich habe keine Geschwister.
Spielt aber schätzungsweise keine Rolle, weil man ja da relativ als Kinderhaufen irgendwie immer unterwegs war und draußen war.
Die Kindheit war wunderschön. Also ich liebe meine Stadt auch immer noch und ich habe als Kind überhaupt nichts vermisst. Ich habe liebevolle Eltern gehabt, eine ganz wundervolle Mutter, mit der wir in der Küche gesessen, mit der ich in der Küche gesessen bin und Rübensaft gekocht habe und die ganze Küche hat geklebt von diesem süßen Zeug. Und ich habe es genossen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass mir was fehlt. Und meine Mutter hat diese Zeit auch sehr genossen, weil die meisten Menschen, oder vor allem die Frauen natürlich, in den letzten Monaten des Krieges, also im letzten Jahr, sehr, sehr viel zusammengehalten haben. In Berlin war es ja so, dass Berlin eben sehr stark bombardiert wurde und unter den anderen großen Städten war es genauso. Unter den Häusern waren die Keller geöffnet von einem Haus zum nächsten Haus. Und die Frauen verstanden sich sehr gut und sie mussten sich auch helfen, weil ihre Männer waren weg und sie haben sehr, sehr viel zusammengehalten. Und das war auch etwas, was dann nach dem Krieg immer noch war. Ich kann mich erinnern, dass wenn meine Mutter mit ihren Freundinnen im Haus Wäsche gewaschen hat, im obersten Stockwerk, war ein riesengroßer Wäschetrog, der war so gemauert. Und dann haben wir Kinder in der Seife da rumgespielt und nachher gab es Kaffee und meine Mutter hat sich mit einer Freundin aus dem Haus jeden Tag zum Frühstück auf eine Tasse Kaffee getroffen. Also der Zusammenhalt war dem der Familien, die jetzt so die Zeit in der DDR so besonders hervorführen, war dieser Zeit sehr ähnlich. Also in der DDR hat man auch sehr gut in den Häusern zusammengehalten und das war also früher bei uns eben auch so.
Aber die, sag ich jetzt mal, die Idylle, die du mir jetzt hier gerade geschildert hast mit Rübensaft, übrigens ein Bäh für mich, also ich bin überhaupt kein Freund von dem Rübensaft, aber zum Beispiel meine Mutter schwärmt davon auch immer noch, dieser Dickrübensaft auf Brot, das war wohl was Besonderes.
Ich bin ja mittlerweile mit einem, ja, mehr oder weniger Bayern verheiratet, der zwar in Dresden geboren wurde und in Dessau eine Zeit lang aufgewachsen ist. Und die Berliner, die lieben ja Suppen. Die lieben wahnsinnig gern Suppen. Ich esse wahnsinnig gern Eintöpfe. Mittlerweile sind diese Eintöpfe gern vietnamesische Eintöpfe. Aber mein Mann sagt immer, was gibt es denn zu essen nach der Suppe? Aber ich liebe Suppen und das lieben die Berliner auch. Ich mochte gar nicht essen. Mein armer Vater hat sich also wirklich für mich alles vom Munde abgespart und war sehr unglücklich, wenn ich immer in meinem Teller herumgestochert habe. Aber du kennst mich, also ich sehe mittlerweile nicht mehr so aus, als ob ich jemand wäre, der nicht essen wollte. Also das hat sich geändert, großartig geändert. Aber damals, in der Zeit, war das für Menschen ein riesengroßes Problem, wenn jemand nicht essen wollte und die Eltern sich das so abgespart haben, damit es aus dem Kind was wird. Und dann hat das Kind da in der Suppe rumgestochert. Das war ganz schrecklich für meine Eltern. War das eine Qual.
Bist du in den Kindergarten gegangen oder gab es das sowas gar nicht?
Nee, nichts Kindergarten. Wir haben sehr viel auf der Straße gespielt. Und das sind immer noch, manchmal sieht man so Fotos in Facebook oder überhaupt im Internet, wenn die Kinder meiner Generation, also wie gesagt, ich bin im Ende 44, Anfang 44 geboren, 45 war der Krieg zu Ende. Wir haben gleich nach dem Krieg, wir haben dann auf der Straße gespielt, wir haben im Hof gespielt, da hat es einen Hausmeister gegeben, der uns regelmäßig vom Hof gejagt hat. Da spielt man nicht, da darf man nicht spielen. Wir haben eigentlich eine riesen Freiheit gehabt. Unsere Eltern haben uns spielen lassen und wenn ich geschrien habe, ich war sehr groß, größer als manche andere Kinder, war aber ein Angsthase und habe immer gebrüllt, Mama, Mama. Und meine Mutter hat gesagt, mach mal, du wirst das schon schaffen. Und dann haben wir unten eben weitergespielt.
Warum warst du ein ängstliches Kind?
Ich weiß es nicht. Es war mit Sicherheit nicht nötig.
Aber wovor hattest du Angst?
Weiß ich auch nicht. Ich habe einfach wahrscheinlich gemeint, meine Mutter wird mir schon helfen. Und ich habe mich nie mit anderen Kindern gehauen. Das war natürlich bei uns ganz üblich, dass man sich behauen hat, ja, also dass irgendwelche bösen Jungs kamen und dir ein Bein gestellt haben oder dir eine Schippe auf den Kopf gehauen haben und dann habe ich nach meiner Mutter gebrüllt, anstatt meine Schippe zu nehmen und sie dem kleinen Jungen auf den Kopf zu hauen.
Warst du ein Mädchen?
Nee, nie. ich hatte immer so Freundinnen, die so schick waren und ich hatte immer irgendwo einen Fussel oder vielleicht auch mal einen Saum offen oder so und die anderen Mädchen, die waren sehr schick und haben den Jungs hinterher geguckt und mir war das wurscht, ob da jetzt ein Saum offen ist oder ob ich einen Fussel trage. Ich war immer jemand, an deren Schulter sich die Menschen ausgeweint haben, vor allem meine Freunde, die ich hatte. Ich hatte viele, wir haben einen großen Freundeskreis gehabt, aber ich war immer so jemand, bei dem man sich ausgeweint hat, anstatt ihn anzuhimmeln, was ich gern gehabt hätte.
Ach Mist, in die falsche Richtung sozusagen. Oh. Und bist du gerne in die Schule gegangen?
Ja, ich habe eine sehr, sehr nette Grundschule gehabt. In Berlin ging man ja, oder jedenfalls in unserem Bereich war das, ging man 6 Jahre in die Grundschule, 5, 6 Jahre in die Grundschule und dann ins Gymnasium oder wo auch immer hin. Und dann gab es ein paar wenige Schulen, wo man eben nach der 4. Klasse ins humanistische Gymnasium gegangen ist. Aber das war bei Neuköllner Kindern nicht so üblich. Neukölln ist ein Bezirk, ich will nicht sagen das rote Neukölln, aber in Berlin waren in Neukölln haben sehr viele Drucker und Menschen, die mit dem Druck zu tun hatten, denn in der Nähe war die Bundesdruckerei. Und die Drucker, alles was so mit dem Druckgewerbe zu tun hatte, die waren relativ links eingestellt oder waren teilweise auch sogar richtige, echte Kommunisten. Das war einfach so. Und da hat man sich in dieser Schule, kam man auf die Idee nicht, dass das Kind in ein humanistisches Gymnasium gehen sollte, sondern man blieb auf der Grundschule und dann ging man aufs Gymnasium und hat sich entschieden für den Neusprachenzweig.
Also gut, das heißt, du warst gerne in der Schule, du hast auch gerne gelernt, du fandest das interessant?
Ja. Auch das Lernen fand ich nicht so wahnsinnig toll, ich hatte immer eine große Klappe. Ich bin auch einmal hängen geblieben, weil ich Pech gehabt habe, Chemie und Latein weiß, glaube ich. Und das war schwierig für mich, denn ich war wirklich grundschlecht und hatte mir für eine Klassenarbeit ganz, ganz viele Formeln in die Hand geschrieben und hatte eine traumhafte Klassenarbeit geschrieben und meine Lehrerin war ja nicht bekloppt, die hat dann gesagt, na Renate, Strelo hieß ich früher, komm doch mal an die Tafel und erklär uns, was du da gemacht hast und da bin ich natürlich völlig untergegangen. Ich war in der Schülermitverwaltung und habe viel geredet und das war dann eben eigentlich auch mein Problem, dass die Lehrer mal gesagt haben, also dieses Mädchen, die kann den Mund nicht halten, die muss immer irgendwas zu sagen haben. Aber das ist auch dann geblieben.
Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger Künstlersozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathjen und bei mir heute zu Gast ist die Buchmacherin und Präsidentin des Paul-Klinger Künstlersozialwerks, Renate Hausdorf. Wo oder wann fängt die Liebe zu den Büchern an? Fängt die schon in der Zeit an? Weil du hast ja da Lesen und Schreiben gelernt in der Grundschule.
Die Bücher sind gekommen, als ich kurz vorm Abitur, das war ein großer Fehler von mir, habe ich mit der Schule aufgehört, weil ich eben immer eine große Klappe hatte und eine Lehrerin hatte, die, ich sage einfach mal, die mochte mich nicht. Ich mochte sie allerdings auch nicht. Und sie hat mir immer wieder Vorhaltung gemacht und dann habe ich irgendwann gesagt, dann gehe ich eben ab und gehe von der Schule ab und das habe ich auch gemacht. Es tut mir heute noch leid und ich bin heute noch der Meinung, man hätte mich triezen sollen, dass ich das zu Ende bringe. Aber egal, ich bin dann in einen kleinen Verlag gegangen in Berlin. Der große Verlag, ganz, ganz klein, der hat so Zeitschriften gemacht und medizinische Bücher, aber lauter so kleine Sachen nur. Und das war aber wie eine Verlagsausbildung. Da habe ich alles gelernt. Da habe ich den Knoten gelernt, wie man Pakete verpackt und ich habe gelernt, wie man mit Autoren umgeht und ich habe einfach die Liebe zum Buch und die Freude an Büchern habe ich dort gelernt.
Aber also so von deiner Familie her ist da nicht schon ein Kern gelegt worden? Also
nein, meine Mutter war eine sehr künstlerische und also meine Mutter war überhaupt die Superfrau. Sie hat die Familie nach dem Krieg wirklich so hochgehalten, sie hat gestrickt. Sie ist Hamstern gefahren und sie hat wunderbare Abendkleider mit Perlen bestickt und hat Pullover gestrickt und also sie war einfach ganz großartig. Aber sie ist leider viel zu früh mit 62 gestorben. Ja, dann wollte ich natürlich was anderes tun und bin in einen anderen Verlag gegangen. Der hieß Urban und Schwarzenberg. Die haben eigentlich dasselbe gemacht. Der Verlag, den gab es dann hier in München und die haben eine Zweigstelle in Berlin gehabt. an der Straße 17. Juni und das war eine Anzeige und da musste man ganz brav im Faltenrock und keine Hosen durftest du da tragen, aber absolut keine Hosen. Da habe ich dann Zeitschriften betreut. Das waren Zeitschriften für bestimmte Themen, Hautkrankheiten, Radiologie, war auch ein Medizinverlag und da war eigentlich die Richtung eben fest. Also kein Studium mehr, aber Buch. Buch lag mir sehr am Herzen und so ist es eigentlich auch geblieben. Und für den Verlag arbeite ich heute noch. Der heißt zwar jetzt anders, aber für den arbeite ich heute noch. Und wenn der Chef aus München kam, das war sehr witzig, dann residierte er in einer großen Bibliothek und der Geschäftsführer in Berlin, der hat dann immer die Tür so halb offen gelassen, weil dieser Chef dann immer sagte, Fräulein Strehle zum Diktat. Und dann ging Fräulein Strehle zum Diktat, aber da es sonst niemand bei uns mir was diktierte, war ich völlig aufgelöst. Und dann hat mein Chef, mein netter Chef, der hat dann immer mitgeschrieben, der hat die Tür offen gelassen und hat immer mitgeschrieben und hat hinterher geschrieben, gefragt, was haben Sie denn aufgeschrieben, Fräulein Strehle? Und dann hat er das mit mir korrigiert, wo ich eine Lücke hatte oder mir was gefehlt hat. Also das waren Zeiten, die hat so, gibt es ja heute auch nicht mehr.
Süß, zum Diktat, ne? Ist auch ein Satz, den man, glaube ich, gar nicht mehr so hört.
Nee, zum Glück.
Also als wir unser Anfangs-Kennenlerngespräch gemacht haben, da hast du diesen vollmundigen Satz von dir gegeben, den ich mal spontan zu deinem Lebensmotto gemacht habe, nämlich, es musste mir ja immer Spaß machen.
Ja, das stimmt.
Du hast gesagt, dass du viele Entscheidungen in deinem Leben danach getroffen hast, dass ob es dir Spaß gemacht hat oder nicht. Und tendenziell, meine Eltern haben mir immer gesagt, dass Spaß kann nicht das sein, was dich beruflich voranbringt. Aber anscheinend hat das ja bei dir ganz gut geklappt.
Also Spaß, ich glaube, das hat sich relativiert. Es muss mir Freude machen. Ja, das ist richtig. Also ich habe nie in meiner Jugend nie so sehr danach geguckt, was verdiene ich dabei. Ich kann mich erinnern, dass ich von dem ersten Gehalt im großen Verlag mir eine Tasche gekauft habe, so eine Art Arztkoffer, der war innen mit Wildleder gefüttert und diese Tasche habe ich immer noch und meine Mutter hat dann, als ich heimkam, gesagt, ja Motte, und was isst du dann jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, also es gibt ja Menschen, die sparen immer, aber ich habe immer irgendwie wohl versucht, Freude an dem zu finden, was ich tue. Gut, wenn kein Geld da war, habe ich natürlich bin ich bei Mutter unter die Flügel gerutscht oder habe Maggi-Suppen gegessen, was ich gern mochte. Und das ist, also Spaß ist der falsche Ausdruck, zumindest also im Rückblick. Freude muss es machen. Und das gilt für alles, was ich tue. Das gilt für meine ehrenamtliche Tätigkeit. Das gilt für jetzt auch für die Arbeit bei Paul Klinger. Das gilt für die Flüchtlingsarbeit. Und in meinem beruflichen Leben denke ich mir, es wäre besser gewesen, ich hätte das Abitur tatsächlich gemacht, ich war schließlich kurz davor, hätte meine Ausbildung in der Akademie gemacht oder irgendein Studium begonnen und vielleicht auch beendet. Aber es ist auch gut so, wie es ist.
Willkommen zurück. Das ist die Sendung Künstlerfragen des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Mein Name ist Vivien Rathjen und ich spreche heute mit meinem Gast, der Buchherstellerin und Präsidentin des Paul Klinger Künstlersozialwerks, Renate Hausdorf. Ich habe im Kopf, dass du 75 nach München gekommen bist. Kann das sein?
So? Ja, ja. Ich kam nach München und wusste, also ich habe mich beworben wieder bei diesem Verlag im Urban und Schwarzenberg und ich muss auch sagen, das war kein Nachteil, sondern ich habe mich da entwickelt und habe immer tollere Sachen machen dürfen, habe die Cashcow des Verlages betreuen dürfen, ein großes Medizinbuch und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das finde ich heute immer noch, also Sachbücher machen mir sehr viel Freude und später dann habe ich, da war ich so Anfang 40 und das geschieht, glaube ich, vielen Frauen in dem Alter, dass ich gedacht habe, nee, das kann es nicht sein. Jetzt bist du stellvertretende Abteilungsleiterin. Soll es jetzt dein Leben lang so gewesen sein? Nee, jetzt langst mir, jetzt mache ich mich selbstständig. Und dann habe ich angefangen, alleine zu arbeiten und da danke ich immer noch meinem früheren Herstellungsleiter, der mir als Startobjekt ein sehr, sehr großes Buch gegeben hat, das ich früher schon mal betreut habe. Und hat gesagt, mit dem müsste es eigentlich klappen. Und dann habe ich dieses Buch gehabt und von da an habe ich viele tolle Kunden gehabt, habe viele Kinderbücher gemacht, vor allem Kochbücher, ja, Medizinbücher für andere Verlage. Ich finde, Bücher sind ganz was Besonderes, dieses haptische Erlebnis, ein Buch in der Hand zu haben. Und ich habe sie immer eigentlich, weil ich ja so große Bücher gemacht habe, an denen man über manchmal 2 Jahre gearbeitet hat. Und wenn das Baby dann auf die Welt kam, dann hat man sich gefreut. Und das war es ist ein tolles Erlebnis immer gewesen. Heute ist es ja etwas anders. Die Verlage wollen Geld sparen. Und dazu gehört eben, dass man Gestaltungsreihen entwickelt. Früher durfte man sich jedes Buch neu gestalten, hat man miteinander geredet, wie können wir das machen und wie schön können wir es machen und soll es ein Lesebändchen bekommen und wie lange wurde über den Umschlag diskutiert. Aber wenn du mal guckst, hier die Reihe, die sehen alle gleich aus. Es ist eine Gestaltungsreihe, das hat alles sicher sein Gutes, aber früher hat man viel mehr Kontakt zu den Autoren gehabt. Ich habe Autoren, zu denen habe ich heute noch Kontakt und wir schreiben uns Weihnachtskarten. Aber das haptische Erlebnis, ein schönes Buch in der Hand zu haben, das genieße ich heute noch. Es kann passieren, dass ich ein Buch kaufe, wenn ich in einer Buchhandlung bin und es sieht einfach toll aus und ich auch noch hineinschaue und es immer noch toll aussieht, dann kaufe ich es, weil es so schön ist.
Bitte sag mir, wie hieß dein Verlag, den du dann gegründet hast?
Und ich habe keinen Verlag gegründet. Wir waren 3 Frauen, die wir ein Redaktionsbüro gegründet haben, Buch und mehr, alles klein geschrieben.
Was ist denn Unterschied zwischen einem Buchverlag und einem Redaktionsteam? Was heißt das?
Oh, das ist ein ganz groß. Also da beim Verlag bist du jemand, der ganz viel Geld im Hintergrund haben muss, weil du das ganze Produktionsmanagement musst du ja zahlen. Wenn du ein Redaktionsbüro bist, dann bist du eine freiberufliche Gruppe, die für Verlage arbeitet. Und das ist eigentlich das ist ja auch heute noch so, dass die Verlage ihr Personal reduzieren wollen und gerne Projekte oder Teile der Produktion an Freiberufler geben. Und dazu gehört heutzutage noch Korrektur lesen, Redaktion lesen, Akquise, Autorenakquise vielleicht auch noch. Das machen meist Agenturen. Aber wir haben damals für einen sehr großen Verlag gearbeitet, der uns sehr mochte. Wir waren, eine war Anglistin, die andere war Biologin. Und ich war diejenige, die für die Produktion zuständig war, das heißt, die auf dem Geldsack gesessen ist. Ich habe die Kalkulationen gemacht und habe ja den Satz entwickelt. Wir haben gemeinsam die Gestaltung entwickelt. Wir haben das dem Verlag mit einem Briefing vorgestellt, ob ihm das so gefällt. Und da war ein toller Redakteur im Haus, der mit uns zusammen, also ich kann es jetzt sagen, das war der ADAC-Verlag, das war ein reizender Verlag, es war eine tolle Truppe da bei denen. Und wir haben so viele tolle Bücher miteinander gemacht, auch inhaltlich in dem Fall, weil die Biologin, Biologen sind ja halbe Mediziner, also wir haben Laienmedizinbücher gemacht, die waren einfach großartig. Da gibt es, also heutzutage haben das noch viele Menschen in ihren Bücherschränken, wo, wenn was wehtut, guckst du da mal rein. Was kann denn das sein? Wir waren eben ein Team, ein wunderbares Team, wir sind immer noch alle miteinander befreundet. Aber die Situation in den Verlagen hat sich finanziell eben ganz stark verändert. Wir haben früher alle mal sehr gut verdient. Später wurden das Seitenpreise, nach denen abgerechnet wurde. Und das war schon oft sehr schwierig, sodass es dann eben eine gesagt hat, Kinder, ich kann das nicht mehr. Ich muss schauen, dass ich fest angestellt werde. Und dann ist das etwas auseinandergegangen, hat jeder so sein Ding gemacht. Die eine ist fest in den Verlag gegangen, die andere hat nur noch für einen bestimmten Verlag gearbeitet und ich eben auch. Und so hat sich das so ergeben, aber wir haben alle immer noch fest im Verlag zu tun.
Du hast ja viele Bücher verlegt. Wie viele Bücher hast du verlegt? Was, also hergestellt? Wie viele denkst du?
Verlegt nicht, also hergestellt, ich weiß es nicht. 1000, 100, 1000, 500, ich habe keine Ahnung. Es sind aber viele. Wenn ich so auf meinem Schreibtisch schaue, ich heb mir die ja immer auf. Manche habe ich schon längst vergessen. Es ist halt immer so, solange das Buch in Produktion ist, hast du es im Kopf. Und dann, wenn es dann fertig ist, dann wird es aus dem Speicher gelöscht. Also sonst kannst du das geht nicht mehr, so, es geht nicht anders. Und nein, also ich habe sehr, sehr viele gemacht. Ich mache jetzt natürlich nicht mehr so viele, weil jetzt arbeite ich eben nur noch für diesen Medizinverlag. Und und da ist es für mich eine Freude, wenn ich ab und an ein Büchlein bekomme. Und da sind es im Jahr vielleicht so 4, 5 Bücher, die ich mache.
Das ist eine ganz schön stolze Zahl, 4, 5 Bücher. Was waren es denn so in Hochzeiten, wie viele Bücher pro Jahr?
Ja, da hat man 50, 60.
What? Das ist, geht ja dann, also wie lange braucht man für sowas?
Es kommt drauf an, weißt du, es sind, wie jedes Kind ist auch anders. Also es sind, ich habe früher sehr viel Männerbücher gemacht, wo, also so große, dicke Bücher, wo, was weiß ich, 100 Autoren daran beteiligt waren. Jetzt ist es so, dass zwar auch Bücher sind, diese kleinen, die du da im Hintergrund siehst, da sind auch viele Autoren, aber da ist die Arbeit eben einfach einfacher, weil da auch im Verlag noch eine andere Struktur ist. Das ist einfach, aber ich mache es trotzdem gerne. Und ja, es macht mir einfach Freude, ein Buch in der Hand zu haben. Ich habe es auch schon in den Kollegen im Verlag gesagt, lasst mich ja nicht hängen, gebt mir wieder Bücher. Ich möchte das gerne machen. Es macht mir einfach Freude.
Aber wie viel Zeit bekommst du dafür? Da ist doch bestimmt eine Zeitvorgabe mit verbunden,
oder? Nö, Zeitvorgabe nicht. Es gibt einen Terminplan, aber es gibt einen Seitenpreis, für den du arbeitest, und der ist nicht hoch. Ah, also es bleibt dann dir überlassen, wie korrekt und anständig du für diesen Seitenpreis arbeitest.
Also quasi du entscheidest darüber, wie zeitaufwendig das ganze Ding wird für dich.
Ja, ich mache es einfach, dass ich es richtig mache, fertig. Also das ist, die sagen mir, du kriegst so und so viel Geld pro Seite, und ich mache es, dass ich es für richtig finde, und manchmal habe ich das Gefühl, ich habe Geld verdient, und manchmal habe ich das Gefühl, oh, da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen draufgelegt, aber nein, es ist immer okay.
Würdest du sagen, dass du erfolgreich bist? Warst?
War. Jetzt bin ich, ja, Rentner.
Okay.
Nein, ich bin, sagen wir mal so, ob ich erfolgreich war oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ich merke, und das muss ich jetzt vielleicht als Abschluss sagen, ich bin glücklich mit dem, was ich tue.
Liebe Zuhörer, Sie hören gerade Künstlerfragen, eine Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Mein Name ist Vivien Rathjen und ich spreche heute mit der Buchherstellerin und Präsidentin des Paul Klinger Künstlersozialwerks, Renate Hausdorf. Die Musikwünsche, die du uns heute mitgebracht hast, sind ja größtenteils alles Musikstücke von Mitgliedern. Magst du darüber was sagen?
Also Cornelia Frobös war und ist ein langjähriges Mitglied im Paul Klinger Künstlersozialwerk. Sie ist die Gattin von Professor Matthias Heck, der viele Jahre unser Präsident gewesen ist. Und Cornelia Frobös war zu meiner Zeit in Berlin der Star unter den Schülern, weil sie hat Conny mit Peter Kraus gesungen, packt die Badehose ein. Und dieses Lied habe ich für uns ausgesucht. Und vor allem bin ich voller Bewunderung für sie, weil sie ja eine großartige Schauspielerin geworden ist. Also nicht mehr die Conny, sondern Cornelia Frobös.
Toll. Und wen hast du uns noch mitgebracht?
Bucky Woods ist ein wunderbarer Country- und Western-Musiker. Er hat eine wundervolle Stimme, also so eine raue Stimme, die ich sehr gern mag. Und er spielt wunderbar Saxophon. Er hat vor ein paar Jahren eine Krankheit gehabt, sodass das mit dem Saxophonspielen nicht mehr so viel der Fall ist. Aber er hat schon mit seiner Band viele, viele Feste bei Paul Klinger und auch anderen Vereinen gerockt, und alle lieben ihn sehr. Er hat einen herrlichen Sohn, oder hat einen Sohn, Buck Rogers, der Roland, ist auch ein Mitglied bei uns bei Paul Klinger. Und Roland hat eine größere Band gegründet, hat aber schon als Kind mit seinem Vater Musik gemacht. Und er hat, was ich ganz großartig finde, er hat Geigenbauer gelernt. Er spielt auch Geige in seiner Band und er singt wunderbar. Jenny Evans ist eine Künstlerin, die bei uns sehr, sehr beliebt ist im Verein, in München sowieso, eine großartige Jazzsängerin, die früher sogar ein Lokal hier in München hatte. Das war so eine Jazzkneipe, die alle sehr geliebt haben. Es hat ja früher sehr, sehr viele solche Kneipen hier in München gegeben. Und sie hat eine großartige Stimme und ich liebe sie sehr. Ich höre sie sehr, sehr viel, wenn ich arbeite. Und wir haben aus einer alten CD haben wir ein Lied, Shiny Stockings, von der gleichnamigen CD von 1997. Damals war der Drummer ihr Ehemann Rudy Martini, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Und die Kneipe, die sie hat, hieß Jenny's Place. Und eine andere Platte von ihr ist vom Jahr 2016, glaube ich, An Englishman in New York. Das ist auch sehr schön.
Schön. Ich habe mal so grob recherchiert. Seit 1990 bist du Mitglied. seit 2013 im Vorstand und jetzt seit 2019 Präsidentin. Wow, also man könnte das ja fast schon als Karriere bezeichnen, oder?
Naja, die Karriere. Also die Mitgliedschaft hat sich ja entwickelt dadurch, dass ich in die Künstlersozialversicherung wollte, als ich freiberuflich war. Und da wurde mir geholfen. Bei Parkling hat mir irgendjemand gesagt, geh mal da hin, die helfen dir. Und das war dann so, da musste man ja nicht zahlen, sondern man wurde gefragt, ob man nicht bitteschön Mitglied werden möchte oder sollte. Und deshalb habe ich auch gemacht. Dann habe ich mich jahrelang darum nicht mehr gekümmert, wie viele. Es war dann so, man hat seinen Beitrag bezahlt. Irgendwann hatte ich eine Steuerprüfung, dann habe ich Parklinger gebraucht, habe ich einen Steuerberater gehabt, der mir geholfen hat. Und dann hat die damalige Geschäftsführung gesagt, naja, also wenn der dir geholfen hat, dann könntest du jetzt mal zum Stammtisch kommen. Dann bin ich zum Stammtisch gegangen. Und so hat sich das entwickelt, dass ich dann in den Vorstand kam. Und ich ja auch sehr gerne, wirklich sehr, sehr gern bei Parklinger bin, weil das ein ganz netter, kreativer Verein ist und die Menschen, die ich da kenne, die liebe ich, also ich will nicht sagen lieben, ist vielleicht übertrieben, aber die mag ich sehr, sehr gern. Die Tätigkeit für die Präsidentschaft hat sich daraus ergeben, dass Gerd Schmidt-Thiel nicht mehr weitermachen wollte und gesagt hat, der hört auf. In den Vorstand kam ich, als Nikos Detmar aufgehört hat, weil er eine Präsidentschaft in einem Münchner großen Kunstverein aufgenommen hat und er mich vorgeschlagen hat. Dann war ich im Vorstand und als Gerd Schmidt-Thiel die Tätigkeit als Präsident aufgeben wollte nach 20 Jahren oder 10 Jahren, das weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr, ich glaube es waren 10 Jahre, hat sich niemand gefunden und er hat vorgeschlagen, das machst du jetzt mal du. Ich wollte das gar nicht, aber ich habe das eigentlich als Interimsjob mal übernommen und habe es eigentlich ganz gern gemacht. Aber jetzt bin ich nun auch, nächste Woche wäre ich 80 und ich denke, dann ist es auch nun mal genug. Dann hoffe ich, dass es sich jüngere Leute finden, die Lust hätten, diesen Job zu übernehmen. Denn es macht wirklich Freude, weil es wichtig ist und zunehmend wichtig ist. Es wird immer wichtiger, dass man sich um die Belange der Künstler kümmert. Wenn man jetzt heute in der Zeitung liest, dass in den Schulen Kunst, Musik zu einem Fach und Sport zu einem Fach zusammengelegt werden sollen, dann graust es mich der Gedanke, dass nur Mathematik und Deutsch nur in den Vordergrund gestellt werden und die anderen Fächer, die Kunstfächer, in den Hintergrund gestellt werden. Sogar Englisch soll noch reduziert werden, dann kriege ich Angst. Und von daher ist es wichtig, sich um die Kunst und die Künstler zu kümmern. Und ich mache das gern, aber irgendwann ist man eben alt genug und dann wäre es schön, wenn sich jemand findet aus jüngeren Gruppen, die das übernehmen möchten.
Das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk empfinde ich auch als etwas Wichtiges und Besonderes, weil es nicht nur darum geht, dass man Künstler unterstützt, sondern dass es auch klar ist, dass Künstler alleine in dieser Welt auch nicht gut zurechtkommen. Also das Vernetzen untereinander, das Kennen und sich gegenseitig, ja, vielleicht auch miteinander gegenseitig was machen, ja, Projekte entwerfen, Projekte gestalten, Projekte durchziehen. Das finde ich auch sehr wichtig. Und dass viele Künstler sind ja dann auch so ein bisschen alleine am Arbeiten. Also gerade bildende Künstler sitzen in ihrem Atelier, arbeiten in ihrem Kämmerchen vor sich hin und man hat halt wenig Austausch. Das mag bei Musikern und Schauspielern anders sein, ne? Vor allem, wenn man Musiker ist in einem Orchester und Schauspieler, der irgendwie in einem Ensemble oder für ein Ensemble arbeitet. Aber ich aus meinem Bereich heraus bei den bildenden Künstlern weiß, dass man immer so ein bisschen Alleinkämpfer ist. Und das gefällt mir beim Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk eben sehr, dass man nicht mehr das Gefühl hat, alleine zu sein. Ja? Dass man auch merkt, hey, diese Probleme, die ich habe, haben andere auch. Und hey, was machen die? Ja, vielleicht gibt es ja Lösungen. Und das ist gerade in einer Zeit, in der alles so viel schwieriger und anstrengender geworden ist, einfach so erfreulich. Und wie du das zu einem anderen Zeitpunkt so schön mal gesagt hast, man ist nicht nur für die Probleme da, sondern man kann sich auch aneinander erfreuen.
Das heißt, ja, das stimmt. Also unser Hashtag, den der Nick von Othmann entwickelt hat, Kunst oder Künstler für Künstler oder Künstler miteinander, das finde ich wirklich, das ist ein ganz, ganz wichtig, dass sich die Gruppen, die sich mit Künstlern beschäftigen oder die Künstlern helfen oder die für Künstler da sind, dass die sich immer mehr vernetzen, weil das wirklich großartig, nicht nur, ja, es hilft nicht nur der Arbeit dieser Künstler, sondern man lernt immer wieder ganz reizende, nette Leute kennen, mit denen man wahnsinnig gerne beieinander ist, also sie nie.
Na? Na?
Entschuldigung.
Also wir führen ja dieses Gespräch auch unter erschwerten Umständen. Du bist erkältet und ich bin auch erkältet. Also ich finde, wir schlagen uns echt hervorragend, finde ich. Bitte, ein Teil haben wir noch nicht kennengelernt von dir. Also abgesehen von deinem Lebensweg, von deiner beruflichen Entwicklung, von deinem Engagement fürs Paul Klinger Künstlersozialwerk. Du engagierst dich ja auch noch eben in der Flüchtlingshilfe. Seit wann machst du das denn und wie ist es dazu gekommen?
Also seit 2015 mache ich das. Da ist bei uns eine Turnhalle gefüllt worden mit Flüchtlingen, die weitgehend aus Syrien und Afghanistan kamen. Und Freundinnen von mir sind aus einem Helferkreis Asyl, den es schon zur Friedens, das war also die alte Friedensbewegung, die also in Jugoslawien, damals in dem Jugoslawienkrieg, sehr, sehr engagiert gearbeitet haben. Und die haben dann, als das Problem in Kosovo und so aufgelöst war, hat man sich zurückgezogen, aber die kannten sich alle noch. Und die haben mich gefragt, willst du nicht mitmachen? Und dann habe ich da ganz schnell, ja, natürlich, das ging ganz schnell, haben sich viele Leute gefunden, die da mitmachen. Und da ging es dann auch darum, dass man für die Flüchtlinge, die dort kamen, Patenschaften entwickelte. Da war es wieder so, dass mir von einem Bekannten aus der Kirche wurde ich gefragt, ob ich nicht eine Familie betreuen könnte, junge Syrer. Und jetzt habe ich, aber doch, das habe ich dann gemacht. Mit denen bin ich nun seit vielen Jahren schon befreundet und sie haben sich gut, wunderbar entwickelt. Und gerade da war es so, diese Flüchtlinge aus den, oder Geflüchteten aus dem 2015er Jahr, die ja heute schon in vielen Fällen deutsche Mitbürger geworden sind, weil nach zwischen 4 und 5 Jahren kannst du dann die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen und die haben ihren Weg so gut gegangen, dass das alles ganz schnell und durchgängig funktioniert hat. Was jetzt bei den ukrainischen Flüchtlingen nicht ganz so einfach ist, weil die haben aus Syrien ihren Weg irgendwie anders geplant. Die haben ihre Papiere dabei gehabt, in vielen Fällen. Die haben ihre Papiere über die Türkei, ihre Approbation und alles, was sie vom Studium und von der Schule hatten, haben sie vorgeschickt. Also die haben viele ihren Weg ganz gut gemacht. Und die Kinder vor allem, das muss man auch sagen, die Kinder sprechen alle fantastisch Deutsch. Die meisten aus dieser Zeit haben sich wunderbar integriert. Ganz, ganz wunderbar. Und jetzt die syrischen Flüchtlinge, Quatsch, die, Entschuldigung, die ukrainischen Flüchtlinge, da haben wir, betreue ich mit Freundinnen zusammen ein Haus mit 50 Menschen. Das sind weitgehend Frauen mit Kindern. Wir haben auch 2 Männer oder 3 Männer mittlerweile. Und die sind total fit. Die wissen genau, was sie alles machen müssen. Sie sind natürlich noch in der Phase, in der sie glauben, sie können bald wieder zurück. Sie möchten nach Hause, weil ihre Männer ja in der Ukraine sind. Die Kinder machen fast alle ihre deutsche Schule und die ukrainische Schule mit dem Laptop. Sie bleiben auch in dieser Schule in vielen Fällen dabei, sodass sie auch die Beziehung noch zur Heimat haben. Alles, was in der Ostukraine ist, das ist schwierig, aber viele von uns sind aus der Westukraine oder zumindest aus dem mittleren Gebiet von Kiew.
Und was genau machst du? Also was ist deine Aufgabe? Du hast was von Paten erzählt, das heißt, du betreust dann Familien oder was machst du?
Bei den Ukrainern, wo ich eben jetzt ein bisschen noch mehr mache, bin ich sozusagen die Kasse. Ich bin diejenige, wenn gefeiert wird oder wenn Veranstaltungen gemacht werden, dann sammeln wir und so. Also ich mache diese Kasse. Oder aber wir haben, also zum Beispiel, was ich ganz toll finde, jeden Montag gibt es eine Gesprächsrunde. Das ist eigentlich bei allen Flüchtlingen der Wunsch. Wir müssen ja Deutsch lernen und sie gehen alle in eine Schule, wo sie Deutsch lernen. Aber das sind dann die Schulsätze, die man da lernt und sie möchten sprechen lernen. Und dann gibt es diese Runde, wo wir uns was erzählen. Manchmal haben wir ein Thema, manchmal ratscht man nur. Also diese ukrainischen Frauen, die sind ja tolle Köchinnen, die machen immer so tolle Kuchen, die können so tolle Sachen machen. Und dann steht da immer so ein Kuchen und man trinkt einen Tee oder Saft oder was weiß ich. Und dann wird geredet und das ist sehr, sehr nett. weil die lernen was und wir lernen auch was. Wir lernen von ihnen, wie es in ihrem Land ist, wie das Gesundheitssystem in der Ukraine ist, völlig anders. Es geht zack, zack, so wie in der DDR. Da gibt es Medizinhäuser und da geht man hin. Oder wie die Kinder leben. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant. Das ist eigentlich das Schöne bei all dieser Arbeit, man lernt voneinander. Also nicht nur sie von uns, sondern wir lernen von ihnen. Mir ganz wichtig, das möchte ich auch allen sagen, es ist mir ganz wichtig, dass man erstens, ich meine, ich werde jetzt 80, dass man nicht zu Hause sitzt und sagt, ich bin jetzt alt und jetzt mache ich nichts mehr, sondern dass man sich immer noch weiter kümmert. Erstens hält es uns jung und zweitens aber auch, unser Staat funktioniert leider Gottes nicht ohne das Ehrenamt. Dass ich das wahnsinnig wichtig finde, dass man sich engagiert und dass man aber etwas sucht. Manchmal kommt es auch auf einen zu, ohne dass man sucht, aber dass man etwas macht, um auf das zurückzukommen, was mir Freude macht oder was mir Spaß macht. Ehrenamt macht nicht Spaß, aber es kommt was zurück, wenn man Glück hat. Ja? Und es muss, doch, es kommt eigentlich immer irgendwas zurück. Manchmal ist es nicht so toll, was zurückkommt, aber in der Regel ist es eben doch gut. Und das Gefühl, für andere, mit anderen, für wiederum andere da zu sein, das ist schon ein gutes Gefühl und das befreit und befriedigt einen. Und das möchte ich allen mitgeben, dass sie sich gerade in der jetzigen Zeit, wo es so schrecklich ist und man eigentlich nur traurig sein kann, dass man versucht, so Nischen zu finden, wo man sich für andere Menschen einsetzt und daraus eben auch eine Freude ziehen kann.
Also wenn man eins sehr schnell feststellt, wenn man mit dir Umgang hat, dass du ein sehr, sehr großes Herz hast.
Danke, liebe Vivian, du bist sehr nett, dass du das sagst. Ah.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Das war Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Heute mit der Buchmacherin, wobei ich jetzt gehört habe, es heißt Buchherstellerin, und derzeitigen Präsidentin des Paul Klinger Künstlersozialwerks, Renate Hausdorf. Schön, dass du da warst und dich mit mir über dein Leben und deine ganzen Bücher und Facetten, die damit verbunden sind, unterhalten hast.
Vielen Dank, liebe Vivian. Es hat auch mir viel Freude gemacht. Vielen, vielen lieben Dank.
Gerne danke ich an dieser Stelle auch dem Team von Radio Lora, das uns hilft, das Paul Klinger Künstlersozialwerk bekannter zu machen. Wenn Sie sich für die Arbeit des Künstlersozialwerks interessieren, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite www.paul-klinger-ksw.de. Hier finden Sie auch den Link zu unserem YouTube-Kanal, auf dem Sie alle Radiobeiträge nachhören können. Die Sendung Künstlerfragen mit interessanten Interviews und Geschichten aus der Welt der Kunst können Sie jeden dritten Freitag, jeden vierten Freitag um 19 Uhr hier auf Radio Lora 92.4 hören. Mein Name ist Vivian Radchen. Ich danke fürs Zuhören und sage Servus, alles Gute.
Tschüss.
Westküste?